Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Tarek Müller ist Deutschlands Maskenmann. Als alle noch rätselten, wie und wo man Mund- und Nasenschutz auftreiben könne, legte der Chef von About You einfach los und machte den Online-Modehändler in kurzer Zeit zum großen Maskenproduzenten. Typisch für den Macher Müller. So hat er About You zur Erfolgsstory gemacht und zum Vorreiter in Sachen Influencer-Marketing. Ein würdiges Monster also für eine Spezialausgabe unseres Podcasts. Denn diese Aufnahme ist im Rahmen unserer neuen digitalen Eventreihe Hot Contents Webcasts entstanden. Das heißt, dass diese Folge live vor digitalem Publikum aufgezeichnet wurde, welches am Ende eigene Fragen einschicken konnte. Herzlich willkommen zu dieser Premiere, Tarek Müller.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Herzlich willkommen, liebe Monsters of Content Marketing Freunde und hoffentlich einige neue Hörer. Denn zu einem neuen Format, das wir heute präsentieren, nämlich interaktiv mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, begrüßen wir niemand Geringeren als Tarek Müller, der heute an einem ganz besonderen Tag hier sitzt. Hi Tarek.
Moin. Danke, About dass ich hier sein darf.
About You, den Online-Händler, das Fashion-Portal, das Tarek gegründet hat und wo er der Chef ist, ist heute 6 Jahre alt geworden, tatsächlich heute vor 6 Jahren online gegangen. Und der Mann feiert nicht. Liegt das auch an Corona oder was ist da der Grund?
Ja, die Wahrheit ist, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Heute Morgen angefangen hat es mit meinem Co-Gründer. Wir haben die Firma zu dritt gegründet, Hannes, Sebastian und ich. Und Sebastian, es ist aufgefallen, hat es in GF-WhatsApp-Chat geschrieben und parallel hat eine Kollegin uns angehauen und die hat es nämlich bei Facebook, dann kam so ein Reminder hoch. Und ja, also, dass wir Geburtstag haben, ist mir heute aufgefallen.
Wie bei diesen komischen Erinnerungen, was man vor 6 Jahren so gemacht hat. Dadurch seid ihr darauf aufmerksam geworden.
Ja, also die Kollegin ist darauf aufmerksam geworden. Ja, nicht mehr ich wieder. Also ich hab's mir über Facebook hat mir nicht Bescheid gesagt. Ja.
5. Also, hast du auch schon verpasst, hast du mir beim Vorgeplänkel.
Ja, das ist uns auch im Prinzip an dem Tag aufgefallen und dachten wir, scheiße, da hätten wir so eine gute Marketingaktion draus machen können. Natürlich ärgere ich mich jetzt auch wieder ein bisschen. Das müssen wir uns jetzt mal einfach merken irgendwie und machen ja aus allem Möglichen machen wir irgendwelche Marketingaktionen, aber aus unserem eigenen Geburtstag, der so völlig offensichtlich ist sozusagen, das vergessen wir dann irgendwie immer eine Aktion umzusetzen.
Aber sonst feiert ihr schon gern oder ist das soll ihr generell ernsthafter?
Nö, also ich glaube, About You ist schon, also wir sind jetzt nicht irgendwie so ein Mega-Party, es ist jetzt, glaube ich, nicht übertrieben, aber es ist wahrscheinlich Definitionssache. Also wir bei About You haben 4 Partys im Jahr eigentlich.
Ist okay. Ist okay. Bei Magis, Bons geht es zu 2 vielleicht, von daher.
Bei uns gibt es Weihnachtsfeier, Sommerfest, dann auch mal mit Essen und dann haben wir noch 2 sogenannte Zwischenpartys, die sind dann ohne Essen einfach nur irgendwo
durchschieben. Das ist schon üppig. Sag mal, Tarek Müller, derzeit ein bisschen noch Mann der Stunde, weil er der Deutschlands Maskenmann ist, ja, und er stellte die Frage, ob Tarek Müller größer Maskenproduzent oder Maskenhändler Europas jetzt ist. Hintergrund ist der, für all jene, die es nicht mitgekriegt haben, dass Tarek Müller und About You in großem Stil Masken produzieren lässt. Vor einigen Wochen gestartet ist mit der Aktion. Da waren am Anfang 100.000 Masken in der Stunde sogar verkauft. Also recht viel. Ein Wahnsinns-Hype, der auch medial durch die Decke ging und viral und auch zu entsprechenden Verkaufszahlen führte. 10 Millionen verkaufter Masken waren es, glaube ich, Ende April. Stand jetzt.
Also wir haben tatsächlich letzten Dienstag, glaube ich, also am 28., ich meine, das war der Dienstag, angefangen, Masken zu verkaufen. Heute ist Dienstag für diejenigen, die es im Podcast jetzt im Nachhinein hören. Das ist eine Woche her. Und genau, wir waren im Prinzip um 6 Uhr morgens, sind wir live gegangen, um 11 Uhr morgens waren wir schon ausverkauft. Wir haben zwischenzeitlich über 100.000 Masken pro Stunde verkauft. Wir sind noch nicht bei 10 Millionen Masken, die wir jetzt in den letzten 7 Tagen verkauft haben, was aber vermutlich schlichtweg daran liegt, dass wir nicht 10 Millionen Masken da hatten. Weil eigentlich fast immer die Masken, die live gegangen sind, immer nach kurzer Zeit auch wieder ausverkauft waren. Und ja, genaue Zahlen geben wir jetzt nicht raus, sonst müssten wir irgendwie ständig sagen, wie viel wir jetzt gerade verkauft haben. Aber es ist nach wie vor so, dass eigentlich immer alles, was reinkommt, auch mehr oder weniger sofort weg ist. Und das, was wir auch kommuniziert haben, ist, Montag haben wir eine Pressemitteilung rausgegeben, da hatten wir gesagt, wir haben über 4 Millionen Masken geordert. Das ist mittlerweile natürlich mehr geworden. Also wir haben deutlich über, also hoch, im hohen Millionenbereich mittlerweile Masken geordert und die plätschern jetzt halt so im Laufe des Mai irgendwie rein. Also jeden Tag haben wir Maskenanlieferungen und dann gehen die irgendwann im Laufe des Tages live und dann sind sie meistens auch innerhalb von ein paar Stunden wieder weg.
Gibt es auch Engpässe oder könnt ihr es noch immer gerade so bedienen?
Ja, nee, ohne Ende Engpässe. Also wir könnten mir viel mehr verkaufen, als wir bekommen gerade. Also die Stoffmasken, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, also Baumwoll, überwiegend Baumwollmasken, also nicht diese medizinischen Masken, wollen jetzt kein medizinisches Personal was wegnehmen, das ist auch keine Einwegmasken, sondern nur wiederverwendbare Masken. Und die sind jetzt nicht ganz so einfach zu produzieren. Also diese Einwegmasken, die medizinischen Einwegmasken, die man nur einmal benutzt, die sind deutlich simpler zu produzieren, auch viel günstiger. Und wir müssen aber oder wollen Masken machen, die man eben auch waschen kann und eben wiederverwenden kann, so die sogenannten Community- oder Alltagsmasken. Und das ist nicht so ganz einfach. Das heißt, da gibt es eigentlich auf allen Dimensionen Lieferengpässe, angefangen bei den Stoffen, weil das aus speziellen Stoffen ist. Es ist also nicht reine Baumwolle, sondern so ein Baumwoll-Gemisch-Dingsbums, das ein bisschen angenehmer ist. Und ja, dann die Produktionskapazitäten sind beschränkt im Vergleich zur Nachfrage. Dann die Lieferwege sind durch die ganzen Grenzkontrollen verlangsamt. Also eigentlich hat man an allen Ecken Probleme.
Also könnte Finn Kliman, der auch für euch produziert, der YouTuber noch ein bisschen mehr liefern.
Ja, der
Lieferanten, ne?
Genau, das ist unser größter externer Lieferant tatsächlich. Also der macht allerdings Masken aus diesem Polypropylen. Gott, ich kriege dieses Wort immer nicht ausgesprochen. Das ist also keine Baumwolle. Das ist ein bisschen einfacher und schneller herzustellen, das muss man fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz, großer Respekt, dass er unser größter Lieferant ist. Die Nachfrage ist auch bei den Masken gerade sehr, sehr hoch. Auch die sind wiederverwendbar, aber auch, vor allen Dingen der Lieferengpass ist insbesondere bei den Baumwollmasken aktuell der Fall.
Ich habe den Eindruck, dass das Ganze modisch noch nicht so richtig durchdrungen ist mit den Masken. Ja, also oft meist sehr schlicht. Ja, ihr habt, glaube ich, eure Initialen drauf. Wird sie da noch ein bisschen was tun? Also bis zum Item hat sie Maske noch ein bisschen weit, habe ich den Eindruck.
Ja, also aktuell haben wir viele Basic-Masken. Auch das liegt eigentlich im Wesentlichen am Lieferengpass. Wenn wir dann mal etwas ausgefallenere Designs reinbekommen, sind die auch immer sehr, sehr schnell weg. Und wir haben auch sehr viele ausgefallene Designs, die gerade produziert werden. Wir machen auch zusammen mit den sogenannten About You Idols Masken, also Lena Gerke, Carolina Kokova, Guido Maria Kretschmer, Bill Kaulitz, auch ganz viele andere, um ein paar zu nennen, auch viele, die im Ausland bekannt sind, jetzt gar nicht unbedingt in Deutschland.
Also habe ich das Gedicht von Lena Gerke auf der Maske oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das wäre auch witzig.
Ja, besser als Bill Kaulitz.
Ja, kommt drauf an, ne? Also solche und solche, würde ich sagen, ja. Also gibt bestimmt auch viele, die Bill Kaulitz haben. Ja, aber die sind einfach Layouts. Also ich glaube, Lena Gerke ist so ein kleiner Kussmund. Bills, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht.
Sag mal, was macht den Fall, den Case so stark für dich? Ihr macht das zum Selbstkostenpreis, wie andere auch, pro bono solche Aktionen, habt damit viel Touchpoints mit der Zielgruppe. Was macht das Ganze insgesamt so stark für dich? Abgesehen vom Nutzen für die Gesellschaft, die ihr damit ja sicherlich auch erfüllt.
Also wir, genau, wie du schon sagtest, wir verkaufen die Masken zu Selbstkostenpreis. Das heißt, man kann auf der Artikel-Detailseite tatsächlich unseren Einkaufspreis sehen, wenn es von einem Fremdmarkenhersteller ist. Also das ist quasi der Großhandelspreis. Und bei unseren eigenproduzierten Masken sieht man tatsächlich den Produktionspreis. Also das ist ja auch eher ungewöhnlich, dass man als Unternehmen halt einfach seine Einkaufskonditionen letztendlich öffentlich macht. Das war auch nicht ganz einfach, da viele Marken wollten das auch nicht in Lieferanten, aber gesagt, das ist aber die Bedingung. Und ja, am Ende des Tages sind wir oft einfach schlichtweg der mit Abstand größte Abnehmer. Ja, und dann kann man sowas auch durchsetzen, auch wenn es ein bisschen ungewöhnlicher ist dann manchmal. Das war mir aber wichtig, dass wir halt Selbstkosten verkaufen und auch da die Kosten transparent machen, auch Logistik, Handling. Und letztendlich war unsere Idee, also es ist gar nicht als Marketing-Idee gestartet, hat sich dann aber irgendwann natürlich zu einem Marketing-Tool entwickelt. Also mein Kollege Sebastian Betz, der hatte die Idee, weil wir gesehen hatten, dass Masken halt teilweise für 50 Euro verkauft wurden, Stoffmasken. Das ist also schon Krisenwucher, ja, kann man nicht anders sagen. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass uns diese Masken jetzt sourcen und im Prinzip zu Selbstkosten, lass uns die verkaufen. So, es war ja noch am Anfang gar nicht der Selbstkostenansatz. Dann ist irgendwann entwickelt, komm, lass einfach transparent machen, was wir an Kosten haben, ja. Dass sozusagen der Kunde am Ende nicht den Produktionspreis bezahlt, muss ja auch klar sein, weil da ist noch Logistik drauf, da muss noch Transport drauf, Handling und so weiter. Aber am Ende machen wir ja transparent, was unsere Kosten sind. Ehrlicherweise haben wir sogar höhere Kosten als da stehen. Da sind viele Kostenposten einfach außen vor gelassen worden. Das war eigentlich erstmal die grundsätzliche Idee. Und dann hat sich das eigentlich immer mehr im Prinzip zu so einer Art Marketing-PR Welle auch entwickelt, ja, bis hin zu Spiegel Online, wo wir jetzt gefeatured wurden, Tagesspiegel, also alle möglichen Medien, ja.
Kann man daran auch sehen, wenn ich mal kurz einhaken darf, das hat es ja bei den Kollegen von OMR auch im Podcast schon gesagt, fast so ein bisschen stolz auch hervorgehoben, Spiegel Online, Tagesspiegel. Was ich interessant finde, aus so Kanalsicht, so ein Performance-Marketing- und Reichweitenmonster wie ihr, und trotzdem ist man dann auch stolz drauf, um ein bisschen Medien oder stärkeres Medienecho zu haben. Hat das für dich denn auch einen Effekt für euch, die Story zu transportieren? Oder würdest du sagen, das ist irgendwie so als Auszeichnung ganz cool, aber eigentlich für die Reichweite und Durchdringung der Aktion brauchen wir Medien nicht?
Naja, ich glaube, warum ich das erwähne mit Spiegel, tatsächlich ist Spiegel Online reichweitentechnisch nicht so relevant, also in der Gesamtschau sozusagen, da gebe ich dir recht. Es ist aber oft sozusagen ein Zeichen für mediale Verbreitung. Also die meisten Leute ist klar, wenn man sagt, man war in Spiegel Online, dass man dann noch in unzähligen anderen Medien war. Dass jetzt Spiegel Online alleine eigentlich keine Wirkung hat, das ist auch wahr. Und oft ist es auch ein Zeichen für, da geht etwas viral. Ja, also ich bin mir fast 100% sicher, dass die kumulierte Reichweite aller Einzelpersonen, die das auf Facebook, Twitter gepostet haben und Instagram, viel höher ist als Spiegel Online. Nur das kann man ja nicht sagen. Also das kann man auch nicht messen. Es gibt keinen KPI, wo mit einem Satz im Grunde genommen die Leuten klar ist, oh, das ist eine Aktion, die ging irgendwie so durch die Münder. Ja, deswegen sage ich Spiegel Online, Tagesspiegel, obwohl in Wahrheit die Reichweite dieser einzelnen Medien jetzt nicht in der Gesamtschau tatsächlich nicht so mega relevant ist. Aber was diese Aktion geschafft hat, ist viral gegangen. Ja, und das einerseits, die Leute haben sich das erzählt, die Presse ist drauf abgegangen, Social Media ist heiß gelaufen, alle möglichen Portale sind heiß gelaufen. Das haben wir auch daran gesehen, dass wir am Ende mit 0 Euro Marketing-Einsatz einfach schon signifikant Traffic generiert haben und vor allen Dingen Neukunden. Also die Neukundenquote der Maskenkäufer ist 3-mal höher als der Shop-Durchschnitt. Auch das habe ich jetzt bei OMR noch nicht erzählt, weil da die Zahlen auch noch nicht feststanden. Und das zeigt ja, dass sehr viele Leute, die vorher keine About You-Kunden waren, plötzlich ja am Ende von dieser Aktion mitbekommen haben. Und wir haben ja kein Marketing da drumherum gemacht, das ist kein Paid-Marketing. Und das zeigt ja letztendlich, dass die Aktion viral gegangen ist, auch in einer Community, die nicht quasi unter den About You-Hardcore-Fans ist. Und das ist natürlich alles, sag ich mal, positive Zeichen, die sich am Ende irgendwo in so einer Metapher erwähnt bei Spiegel Online ganz schnell mal erklären lassen.
Wie sieht es persönlich aus bei dir, was Masken angeht? Trägst du das, um der Pflicht zu genügen, wie es verordnet wurde, oder bist du so ein eher enthusiastischer Maskenträger? Sie sind ja nicht immer angenehm.
Also ich muss gestehen, das ist jetzt ein bisschen peinlich vielleicht, aber ich habe keine About You-Maske, weil ich habe halt gesagt, erstmal.
Was Zalando, oder?
Hä?
Das ist was von Zalando, oder?
Zalando-Maske, genau. also ich habe Masken hier, aber ich habe halt, also wir haben halt Anlieferungen bekommen und das war alles super priorisiert und es musste alles immer mega schnell gehen. Und dann wurde auch mehrmals gefragt, hey, sollen wir ein paar abziehen irgendwie für dich? Da habe ich gesagt, nee, bestellt die mal so schnell wie möglich online. Erst sollen die Kunden bedient werden und die Mitarbeiter. Das heißt, dann haben wir irgendwie den Mitarbeitern welche gegeben, aber auch da gab es permanente Lieferengpässe. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen hinten angestellt in der Kette und habe bis heute einfach keine. Ja.
Aber eine medizinische hast du doch.
Ich habe welche. Ich habe beim Kiosk bei mir in St. Pauli um die Ecke habe ich mir überteuert eine Maske gekauft. Ja, genau das, wo wir gegengehen, wo wir sagen, diesen Krisenwucher wollen wir einschränken. Da bin ich da jetzt hingegangen und habe mir diese scheiß Stoffmaske für, weiß ich nicht, 15 Euro oder sowas, habe ich mir so eine blöde Maske gekauft, die auf dem YouTube übrigens.
Die für 10 Euro Speedy.
Ja, genau, für 15 Euro beim Späti, eine Maske aus besserer Qualität verkaufen wir bei About You für 2,36 Euro das Stück im Fünferpack inklusive Versand, ja. Für das Ding habe ich also 15 Euro bezahlt. Das hat mir auch nochmal gezeigt, dass es gut ist, dass wir das machen, weil ich war nicht der Einzige, der das da gekauft hat. Aber tatsächlich habe ich keine von About You produzierte Maske aktuell hier
rum. Gut, wenn die Engpässe beseitigt sind, wirst du dir sicherlich eine sichern können. Hoffe ich, ja. Ab und zu kann man hier mal tauschen. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Du bist jetzt im Homeoffice.
Ja.
Wie ist es nach wochenlanger Corona-Belagerung? Wir haben jetzt in der Phase, wo Lockerungen nach und nach eintreten und man den Eindruck hat, man kehrt zur Normalität zurück. Wie ist das nach den gut 2 Monaten jetzt für dich? Sehnst du das herbei jetzt oder bist du gar ein bisschen skeptisch, was die Öffnung angeht? Erstmal ganz persönlich, unabhängig vom Business.
Also, ich ganz persönlich muss sagen, ich habe richtig Lust wieder aufs Office und meine Kollegen sehen und so weiter. Ich habe das aber schon, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe es auch schon richtig genossen in den letzten 8 Wochen. Keine Konferenzen, keine Reisen. Ich bin sowieso ein Mensch, ich hasse eigentlich berufliches Reisen, ich versuche es auch zu vermeiden. Wahrscheinlich der einzige Geschäftsführer von einer recht großen Firma, der es nicht mal zum Frequent Traveler Status geschafft hat bei Lufthansa. Und ja, ich mag das überhaupt nicht. Und insofern war ich echt froh eigentlich. Ich habe richtig, ja, eigentlich Genuss gefühlt beim Löschen dieser ganzen Reiseblocker und Hotelübernachtungen und Konferenzen und so weiter. Ich bin gerne auf Konferenzen, ich meine, sonst würde ich es auch nicht machen, aber dieser ganze Drumrum-Dings, das nervt mich eigentlich eher oft. Oder nicht nervt, aber es stresst mich irgendwie. So mag ich einfach nicht. Insofern finde ich das ganz cool, ehrlich gesagt, einfach in Hamburg zu sein, jetzt 3 Monate. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal 3 Monate am Stück tatsächlich in Hamburg war. Bin vor einem Jahr umgezogen, genieße jetzt mal ganz privat gesehen einfach auch mal meine Wohnung jetzt. Und in der Wohnung habe ich wenig Zeit verbracht, seitdem ich umgezogen bin.
Bist du auch alles im Office gewesen? Bist du mal im Büro gewesen?
Ganz selten, ganz selten. Ja, ich habe ab und an reingeguckt, geguckt, ob alles cool ist. Einmal die unsere Empfangsdame gehighfived und also nicht habe ich nicht gemacht. Sozusagen quasi
wie
mental.
Hertha-Kabine bei About You.
Mental gehighfived. Wie bitte?
Es ist nicht wie eine Hertha-Kabine bei About You.
Da musst du mir auf die Sprünge helfen mit Fußballmetapher.
Nein.
Ja? Gestern gab es
ein Video geisterte viral durch und auch in Medien, nachdem Hertha BSC-Spieler, Spieler Kalou, seine Mannschaftskollegen mit Shake Hands und allen möglichen begrüßte.
Ja, nee, das mache ich nicht. Also ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt, auf dieses Nicht-Begrüßen. Ich finde es aber, natürlich vermisse ich es. Also ich finde das nicht keinen coolen Dauerzustand. Und ich freue mich auch einfach, wenn es wieder im Büro losgeht, weil ich einfach meine Kollegen gerne sehen möchte und weil ich auch mir auf Dauer das irgendwie auch nicht gefällt, irgendwie sich nie zu sehen. Ich finde jetzt aber für eine gewisse Phase fand ich es tatsächlich viel weniger schlimm und ich hatte auch einen Eindruck, dass es viel besser funktioniert hat, als ich persönlich das zumindest gedacht hätte, wenn du eine komplette Firma auf Homeoffice umstellst. Ich habe eigentlich mit Schlimmerem gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und bin eigentlich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut und effizient auch eigentlich alles
ist. Das heißt, bei euch auch weniger physische Treffen in der Zukunft? Nimmt man da so ein paar Sachen mit
dann? Ja, das gilt, glaube ich, nicht nur für uns. Da bin ich mir ziemlich sicher, das gilt für die Gesamtwirtschaft, dass man Reisetätigkeit und physische Treffen tendenziell ein bisschen runterfahren wird. Ich glaube nicht, dass es jetzt aufhört. Ich glaube, die Leute werden immer noch innerdeutsch fliegen und Co., aber es wird bestimmt weniger.
Mal abgesehen von der Maske stelle ich mir Marketing im Fashion-Bereich zumindest im März noch sehr schwierig vor. Ja, wir waren ja in einer Zeit, wo alle Leute klar gesagt wurde, bleib zu Hause, also viel mehr als jetzt. Ne? Und da ist natürlich schwierig, wenn man im Homeoffice oder zu Hause ist, sich modemäßig zu zelebrieren. Und die Aussagen, das ist ja, die Grenze zur Verwahrlosung ist da ja auch fließend, ja. Wo ich mir vorstellen kann, da haben die Leute andere Probleme, als irgendwie an Mode zu denken. Habt ihr das so auch wirklich gemerkt und hat sich das jetzt gewandelt? Wie siehst du das und wie macht sich das bei euch bemerkt?
Ja, also der Konsumrückgang im Textilbereich war enorm. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Letztendlich war so mit Beginn von Corona und Lockdown im Prinzip, als es so richtig ernst wurde, es war so um den 7. bis 9. März rum ungefähr, ist tatsächlich die Nachfrage massiv eingebrochen. Also wir haben bei Google Trends und Google SEA, kannst du immer so ein bisschen die Impressions sehen und das ist immer ein ganz guter Proxy für eine Nachfrage online. Und da haben wir gesehen, also es ist um 30-50% eingebrochen online. So, dann kurze Zeit später haben dann die Läden zugemacht und dann dachte ich, na gut, das muss ja eigentlich dazu führen, dass online wieder ein bisschen hochgeht. Hat es aber nicht. Also es hat sich dann ein bisschen erholt, war dann vielleicht nur noch bei -20 bis -30 und nicht mehr bei bis zu -50 in Spitzen. Aber das ist halt deswegen krass, weil man muss halt dabei dazu wissen, dass halt nur 13% der europäischen Umsätze im Textilbereich online gemacht werden. Das heißt, 87% der Textilumsätze in Europa erfolgen offline. So, jetzt ist offline zugewiesen. Das heißt, wir haben 100% Rückgang auf 87% des Marktes und wir haben auf 13% des Marktes, nämlich der Online-Anteil, auch einen Rückgang von ungefähr 20%. Mhm. Das bedeutet ja, der Gesamtrückgang der Nachfrage nach Klamotten lag irgendwo bei 90%. Ja, das ist schon natürlich heftig. Und jetzt muss man sagen, wir als Onliner haben einfach Glück, schlichtweg muss man so sagen, dass unser Geschäft noch offen ist und wir noch am Start sind. Aber irgendwo ist man immer davon betroffen, wenn so eine gesamte Industrie einfach mega betroffen ist von diesen Maßnahmen. Und wir handeln sozusagen im Modebereich zu 50% mit so einer Art verderblichen Ware. Einen Bikini, den kannst du ab irgendwie September nicht mehr verkaufen. Eine Winterjacke kannst du ab Januar eigentlich nicht mehr verkaufen. Also es gibt so die Hälfte des Sortiments sind schon saisonale Artikel oder Drittel bis die Hälfte des Sortiments sind saisonale Artikel, die tatsächlich massiv an Wert verlieren am Ende der Saison. Und das ist natürlich ein Riesendruck, der jetzt gerade im Markt herrscht, wo auch, glaube ich, noch nicht so 100% klar ist, wie sich das jetzt im Modebereich äußern wird. Völlig klar ist, es hat zu Preisverfall geführt. Also wenn man irgendwie Klamotten kaufen möchte, dann ist jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt. So günstig kann man noch nie an Klamotten, wie das aktuell der Fall ist.
Ja. Hat sich das im April und in den vergangenen Wochen aber schon wieder belebt bei euch, oder?
Ihr seid hat sich, ja.
April mit der neuen Kampagne mit Lena Gerke, einem eurer wichtigsten Influencerin, rausgegangen. Das war ja schon auch ein Zeichen dafür, kann man sagen, jetzt geht wieder ein bisschen was. Ja? Also die Gesellschaft kehrt langsam zur Normalität zurück und du machst die Modebranche auch. Hat sie das da auch in den Umsätzen gezeigt in den vergangenen Wochen?
Also es hat sich bei uns tatsächlich zum Glück schon früher gezeigt. Also wir waren so auf ungefähr 100% Wachstum, bis Corona anfing. Sind dann runter auf 30% Wachstum. Hier muss man auch sagen, das ist jetzt wirklich Wein auf hohem Niveau. Ja. 30% zu wachsen, hier over hier, das machen die wenigsten Unternehmen selbst in Aufschwungphasen und waren dann eigentlich in der dritten Woche ab Corona waren wir auch wieder auf über 100% Wachstum. Also wir konnten uns da relativ schnell erholen, entgegen quasi dem Markt und auch entgegen den meisten unserer Wettbewerbern, weil wir, ja, hat glaube ich verschiedene Gründe, aber im Endeffekt hat es einfach dazu geführt, dass wir sehr schnell wieder on track waren. Das bedeutet so Richtung Ende, also Mitte, Ende März war bei uns eigentlich alles wieder so, wie wir es auch geplant hatten. Und das hat sich jetzt im April eigentlich durchgezogen. Im April haben wir mehr Volumen geschoben, als wir geplant hatten, was dann wiederum in der Logistik zum Überlauf führt. Also wir hatten im April teilweise Tage, wo wir statt so ein, zwei Tagen Lieferzeit eher so 4, 5 Werktagen Lieferzeit waren, weil es so viel Nachfrage gab und weil das Marketing auch so gut funktioniert hat. Das hat sich dann aber jetzt recht gut wieder eingependelt, sodass wir so seit Mitte April, würde ich sagen, wieder sehr solide unterwegs sind. Weil als Händler, als jemand, der physische Güter verschiebt, kannst du auch nicht viel mehr Umsatz machen, als du logistisch verkraften kannst. Ja. Und insofern ist auch viel mehr nicht unbedingt möglich, wie das jetzt in der Softwarefirma der Fall ist. Und das hat sich jetzt eingeruckelt. Und genau, die Lena-Gerke-Kampagne, die haben wir Mitte oder 10. April, glaube ich, gestartet. Da haben wir tatsächlich die Budgets erhöht. Weil was man schon gesehen hat, ist, dass die TV-Nutzung und die TV-Reichweite in Corona-Zeiten massiv nach oben geschossen ist. Und das wollten wir sozusagen mitnehmen. Der Lena-Gerke-Spot, ich persönlich fand den sehr, sehr gut. Der ist sehr markenbildend für die Marke Leger, die wir mit Lena zusammen machen und auch für About You, zeigt Exklusivität. Er kommuniziert sehr, sehr viel von dem, was wir so kommunizieren wollen. Insofern haben wir uns dann dazu entschieden, tatsächlich unsere TV-Budgets zu erhöhen.
Aber da muss man ja schon sagen, auch vom Gespür her, wie kommt das draußen an? Habt ihr sicherlich abgewogen, ist jetzt schon die Zeit für sowas? Für so eine Kampagne oder nicht? Oder
ja.
Gab es eine kontroverse Diskussion oder war es um 10 Uhr, glaube ich, gestartet worden, kein Thema mehr?
Nö, war kein Thema eigentlich. Also wir hatten das Gefühl, dass es absolut total in Ordnung. Also das ist ja keine absatzorientierte Kampagne. Also ich glaube, ich hätte in der Phase jetzt keine Kampagne gestartet, wo wir so sehr sozusagen sales-orientiert sind, so im Sinne von, hier ist die Auswahl von Bikinis, kaufe jetzt den Bikini versandkostfrei mit 100 Tage Rückgaberecht. Das ist eher so ein abverkaufsorientierter Spot. Den hätte ich, glaube ich, in der Zeit jetzt nicht oder nur in geringem Maße geschaltet, weil da hatte ich schon das Gefühl, das passt jetzt nicht gerade. Aber das war ja ein sehr entertainiger Spot, fetzige Musik, so tanzende Lena und ne, so. Das war eigentlich so echt cool. Und gerade diese Entertainment-Formate haben ja auch sehr hohe Einschaltquoten gehabt, ja, also im Fernsehen, da konnte man ja ablesen, dass die Leute da schon Bock drauf haben auf so eine Art von Content, auf so Lifestyle-Entertainment-Content.
Haben die andere Sachen gekauft im März und April als in Vorjahren, in Corona-Zeiten? Gab es
ja. Ja, total, total. Also das ist natürlich Worst Case hier in so Zoom-Calls, Live-Calls, nicht klingelt die ganze Zeit.
Was hast du für eine private Klingel? Das ist so eine Office-Glocke eigentlich, oder?
Ja, weiß ich nicht, die war hier schon eingebaut.
Okay.
Das ist natürlich die Frage. Ich weiß nicht.
Du musst da jetzt rangehen und aufmachen.
Nee, muss ich nicht. Das passt schon.
Das ist nicht remote oder so.
Was haben die Leute gekauft? Ja, also es kam schon zu Verschiebungen im Sortiment. Also was wir gesehen haben, was klar gewonnen hat, ist auch irgendwie logisch, das ganze Homewear, ja, also Jogginghosen, so, also wirklich das, was man sich so vorstellen kann, ist auch wirklich eingetreten. Die ganze, alles, was so Leisurewear, Homewear war, ist super abgegangen. Sport hat dazu gewonnen, Kids hat dazu gewonnen. Drei Kategorien, die beispielsweise verloren haben, Abendkleider, das war wirklich, also weniger geht gar nicht, ja, kein Mensch hat Abendkleider gekauft. Und also alles, was man halt so zum Ausgehen irgendwie anzieht am Ende des Tages, also es ist wirklich so, wie man sich das eben vorstellt.
Nochmal zu euch als Unternehmen. 6 Jahre haben wir eingangs erwähnt. Starke Erfolgsgeschichte von dir und About You über die 6 Jahre ohne Krisen, ja, nennenswerter Art. Jetzt auf einmal eine nicht selbstverschuldete Krise, die ihr zwar als Unternehmen gut bewältigt habt mit den eindrucksvollen Zahlen, die du genannt hast. Insgesamt aber natürlich maximale Verunsicherung, Notmaßnahmen etc. Wie geht man damit um? Das ist ja mental für euch sehr viel schwieriger, sich auf sowas einzustellen, als für Unternehmen, die meinetwegen schon in der Finanzkrise umgeworfen wurden oder noch früher. Wie war das?
Also ich glaube, es ist tatsächlich eine Herausforderung. Also ich habe vor About You schon ein paar Unternehmen gegründet und insofern habe ich einerseits die Finanzkrise mitgemacht, 2007, 2008, und ich hatte auch selbst schon einfach mehrere, sag ich mal, unternehmerische Rückschläge, wo Dinge nicht funktioniert haben, wo ich ja sozusagen auf die falschen Geschäftspartner gesetzt habe. Mir ist schon mal so ein komplett, ich wollte schon mal eine Fabrik in China bauen, die dann nie gebaut wurde und ganz Geld versenkt wurde und so weiter. Das heißt, ihr habt zum Glück schon so die, was ist zum Glück, ja, also in dem Fall muss man sagen, wahrscheinlich zum Glück schon die ein oder andere Krise mitgemacht und habe eigentlich immer sozusagen auch seit 15 Jahren eigentlich rechne ich permanent damit, dass die nächste Krise um die Ecke kommt, ja, weil es irgendwo, irgendwann kommt sie auch. Das ist sozusagen Naturgesetz quasi, dass Volkswirtschaften hoch und runter gehen. Insofern bin ich persönlich da immer irgendwie so ein bisschen drauf eingestellt, seitdem ich so ein paar Mal irgendwie einfach Rückschläge hatte und gemerkt habe, dass Rücklagen doch wichtig sind, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das, was man in der Vergangenheit hatte, immer in der Zukunft fortgesetzt wird und man oft halt nicht weiß, woher die nächste Krise kommt, aber man sich irgendwo drauf einstellen sollte, dass sie halt kommt. Ja. Und insofern, glaube ich, sind wir da auch deswegen als About You irgendwie halbwegs gut durchgekommen, weil Hannes Betz, Sebastian und ich, also wir drei Gründer und Geschäftsführer irgendwie immer schon das Gefühl haben, das kann eigentlich nicht immer so weitergehen, ja. Und immer irgendwie ein bisschen Puffer links und rechts bilden. So, ich glaube, für viele Unternehmen und Unternehmer ist das jetzt natürlich neu. Die werden das jetzt wahrscheinlich ähnlich lernen und bei der nächsten Krise irgendwo am Ende ein bisschen mehr vorgesorgt haben, sofern sie es nicht gemacht haben. Als Organisation ist es aber natürlich trotzdem neu. Und das war tatsächlich auch eine am Ende, ja, also war für uns eine Art Wundertüte, ja, wie organisieren, wie agieren wir als Unternehmen und auch als Organisation in so einer Krise, wie am Ende, wie sehr kann man sich auch auf die Kollegen verlassen, dass sie irgendwie mitziehen, auch bei Ad-Hoc-Entscheidungen teilweise, es war ja, also ich meine, es wird ja wahrscheinlich bei fast allen so gewesen sein, das waren teilweise totale Ad-Hoc-Entscheidungen. Da wurde dann an einem Tag gesagt, am nächsten Tag kann, wer will, zu Hause bleiben. Und am übernächsten Tag wurde gesagt, die ganze Firma bleibt jetzt zu Hause. Bitte holt nur noch eure Laptops ab und schaut, dass ihr zu Hause arbeiten könnt. Sagt alle Termine ab, alles muss ab. Und so weiter. Es war ja wirklich, also da gab es ja so Phasen von so 1-2 Wochen. Da ist so viel passiert, dann haben wir Tests organisiert und was ist ich, ja. Und das ist ja schon irgendwo auch immer eine Herausforderung für eine Firma. Wir sind mittlerweile 700 Leute und die Frage so, zieht da jetzt jeder so mit oder klappt das oder sperren sich die Leute, ja. Und das war, da war ich sehr positiv angetan von dem, wie wir oder ja, als auch meine Kollegen, also alle da einfach agiert haben, weil ich das Gefühl hatte, da hat jeder wirklich an einem Strang gezogen, den Ernst der Lage auch verstanden.
Ich glaube aber, es zeigt sich in Firmen letztendlich das, was sich auch gegenüber der Politik zeigt, ja, wo wir ja viele Monate hatten, wo Regierungsentscheidungen auch nicht in Frage gestellt wurden, sondern man das gemacht hat. Ja, jetzt geht's los mit Lockerungsdiskussionen, dann irgendwie auch logisch, ja. Aber das ist im Kleinen das, was sich im Großen auch äußert, ne? Eine extreme Diszipliniertheit einfach dann auch. Ne? Und sieht man, jetzt ist nicht die Zeit für Diskussionen oder in Frage stellen. Ne?
Finde ich auch richtig. Also ich muss sagen, ich finde, es gibt genau das, was du gesagt hast, es gibt Phasen, das muss auch nicht immer ein makroökonomischer Schock sein, das kann auch manchmal einfach in der Firma sein, da heißt es jetzt einfach, hält jetzt mal die Klappe und macht mal, was irgendwie Person X sagt, ja, und wenn Person X ist halt in dem Fall, war auf unser Land gesehen, dann unsere Regierung, war Merkel. Und ich habe mich auch vor den Fernseher gesetzt, mir das angehört und gesagt, klar, mache ich jetzt einfach. So jetzt erstmal die Phase Klappe halten und exekuten, ja. Und das kann man immer noch in irgendwie 2-3 Wochen in Frage stellen. Die Welt wird jetzt nicht untergehen, wenn man mal 2-3 Wochen zu Hause bleibt und sich am Ende herausstellt, weil es doch blöd, ja. Also, oh mein Gott, was haben wir jetzt verloren, ja. Also so, selbst wenn es so wäre, ich finde, das hat wirklich ganz gut funktioniert. Irgendwie war so mein Eindruck auch im Land. Und das Diskutieren, ob das richtig war und irgendwie in Frage stellen und das Analysieren der Entscheidungslage, das kann man alles danach machen. Ich glaube, so ein bisschen so ist das eben tatsächlich, wie du sagst, auch dann oft in Unternehmen. Dann bedarf es einer klaren Führung, einer klaren Kommunikation. Wir haben immer versucht, sehr transparent zu kommunizieren. Wir waren immer transparent darüber, ob es Fälle gibt, wie die Sachlage ist, was wir wissen, was wir auch nicht wissen, wie das Geschäft läuft, ob es irgendwie Entlassungen gibt, Kurzarbeit und solche Dinge. Da waren wir immer sehr, sehr transparent gegenüber unseren Kollegen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es sozusagen, wenn du mit intelligenten Leuten zu tun hast, das muss man einfach voraussetzen, sozusagen, sonst hat man, glaube ich, ganz andere Probleme. Dann sollte man, finde ich, auch normal, wie mit, also ganz normal kommunizieren und nicht irgendwie. So hatte ich bei manchen Firmen so ein bisschen den Eindruck, dass sie so umspringen und mit ihren Mitarbeitern kommunizieren, als wären das irgendwie dumme Kinder, ja. Und ich glaube, das ist nicht klug, ja. Am Ende sorgt das auch nicht dafür, dass die Leute halt dann agieren und das machen, was man möchte, wenn man halt nicht ganz normal, wie mit Erwachsenen nun mal, sagt, was man weiß, was man nicht weiß und welche Entscheidung man nun mal jetzt trifft. Und dann ist mein Eindruck, dann machen das die Leute auch erstmal und hinterfragen es danach. Und das ist auch richtig, ist danach dann zu hinterfragen, ob das eigentlich richtig war. Aber in Krisensituationen muss man, finde ich, erstmal agieren. Und da ist einfach Schnelligkeit wichtig. So, und ich glaube, das gilt zum Beispiel auch fürs Marketing, hoch runterfahren, Kampagnen, ja, nein. Das sind alles Dinge, die muss man dann in Kürze entscheiden, wo man normalerweise erstmal Analysen macht.
Das war ein wunderbares Schlusswort, wollte ich fast sagen, für unseren ersten Teil, unser Gespräch. Tarek, schon mal vielen Dank. Jetzt, da wir ein interaktives Live-Format sind, können alle, die im Chatroom sind, ihre Fragen stellen an Tarek Müller. Bitte, losgelegt. Wenn mal kurz, was so eintrifft.
Maskenbilder kommen in unserem Content-Marketing übrigens gerade im Vergleich richtig schlecht an. Also bei uns nicht. Also wobei, wir machen eigentlich damit ja gar kein Marketing. Also wir haben jetzt keine Paid Postings gemacht oder so, aber die Frequenz, in der ich gerade Facebook-Ads bekomme für Masken, deutet eigentlich darauf hin, dass Masken-Content anscheinend zumindest kommerziell im Verkauf zu funktionieren scheint.
Wobei ich habe auch, bei mir stößt auch so ein bisschen auf, viele Leute zelebrieren sich ja mit Maske auch auf ihren Twitter-Profilen oder Instagram. Ja, letztendlich ist es ja ein behördlich verordnetes Hilfs- und Schutzmittel, dass das Richtige ist, sich da zu inszenieren, ist ja dann immer die Frage.
Ach ja, gut, ich glaube, man inszeniert sich mit allem. Du trägst eine Brille gerade, sehe ich, das ist theoretisch auch ein, das ist theoretisch etwas, ja, kann man fast
würde
sagen.
Würde ich gerne nicht tragen.
Medizinisches, nee, aber was ich damit sagen wollte, ist, die Leute zelebrieren auch Brillen, ne? Und das ist, glaube ich, ganz richtig und das ist auch, finde ich, okay, ja, das ist, was man sozusagen sehr prominent trägt und sei es aus medizinischen Gründen, ja, das kann man sagen, ist eine Brille eigentlich der Fall und eine Maske auch, das entwickelt sich dann irgendwann zum modischen Accessoire und wird von Leuten zelebriert, das finde ich irgendwie total in Ordnung. Ich persönlich tue es nicht, aber das ist ja jedem noch selbst überlassen, ob man das jetzt irgendwie als modisches Piece sieht oder nicht, wie Brillen und andere Dinge eben auch, ne?
Du hast andere Frage, es gibt ja Läden von About You. Ja. 6 oder 7 Stück, glaube ich. Ne? Warum gibt es sie? Was ja relativ ungewöhnlich ist. Warum habt ihr stationären Handel auch aufgezogen in kleinerem Stil?
Also wir haben keine About You-Läden mehr. Wir haben einmal einen About You-Laden gehabt. Wir haben Edited-Läden.
Edited von unserem Label, von einem Host-Label
ist das, ne? Genau, das ist eins unserer Eigenmarken, Edited. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen als Zufall gestartet, ehrlich gesagt, in Hamburg. Da kam so ein Typ auf uns zu, Mike, und der wollte unsere Sachen einkaufen für den Laden in der Schanze. Und dann waren wir plötzlich die meistverkaufte Marke bei ihm. Dann haben wir da einen Laden aufgemacht, hier in Hamburg in der Schanzenstraße. Das ist der erste About You-Edited-Laden. Der lief einfach mega gut. Und dann haben wir opportunistisch letztendlich weitere Läden eröffnet, weil die eigentlich alle profitabel sind. Außer Berlin, interessanterweise. Das ist
nicht so. Da muss ich mal vorbeischauen. Sag mal, wird das Geschäft noch ausgebaut oder ist das auf kleinem Level so okay?
Ja, das ist halt nicht mal, das ist Promillebereich vom Umsatz für uns. Also das wird da so weitergeführt und das ist, wie gesagt, sehr opportunistisch, wenn wir Lagen bekommen, Läden bekommen, die wir, wo wir wissen, die funktionieren. Wir haben, glaube ich, mittlerweile ganz gut verstanden, was für Läden funktionieren und welche nicht. Und wenn wir solche Läden angeboten bekommen in attraktiven Städten, würden wir das schon nochmal zuschlagen. Wir werden jetzt nicht irgendwie ein riesen Filialnetz aufbauen.
Andere Frage, wie würdest du eure Unternehmenskultur beschreiben, was Hierarchien angeht vor allem? Wie flach ist es bei euch?
Ja, also ich würde sie als verhältnismäßig flach beschreiben und als Verhältnis oder zum Verhältnis in der Verhältnismäßigkeit als Benchmark ziehen, würde ich gleich große Unternehmen. Also was man natürlich schon klar feststellen muss, ist, unser Unternehmen ist nicht so flach, wie wir das vor 5 Jahren waren, wo wir viel weniger Leute waren. Aber dafür, dass wir 800 Leute sind mittlerweile hier in Hamburg im Headquarter, glaube ich, sind es noch verhältnismäßig flache Hierarchien. Wie würde ich unsere Unternehmenskultur beschreiben? Ja, jung erstmal, 70% unserer Mitarbeitenden sind unter 30. Deswegen wurden wir ganz gerne auch von anderen Menschen schon als Jugendforschprojekt bezeichnet. Glaube ich, smarte Leute, ambitioniert, relativ egolos, eher teamorientiert, passioniert. Ja, das würde ich sagen, so ein bisschen so die, wie ich jetzt mal in kurzen Worten international, wie ich in kurzen Worten unsere Kultur beschreiben würde.
Dann nochmal zurück zur Maske. Wie hoch ist der Selbstkostenpreis pro Maske? Und ja, arbeitet ihr da bei Otto zusammen, mit Otto zusammen? Wie sieht da die Kooperation aus mit eurem Mutterunternehmen?
Also was ist der Selbstkostenpreis pro Maske? Das ist ja unterschiedlich. Also bei unserer eigenen Produktion ist es so, da kostet die Maske, das kann man jetzt auf der Website nachgucken, die Baumwollmaske von About You, die mehrlagig ist, kostet 1,30 Euro in der Produktion. Die verkaufen wir im Fünferpack, das heißt, das Fünferpack kostet dann 6 Euro bla. Dann kommen 1,50 Euro oder so Logistik drauf und 1 Euro irgendwas oder so Handling, Payment, dies, das. Und dann noch Mehrwertsteuer. Ja, so dass man dann in Summe am Ende des Tages für einen Fünferpack Masken bei About You so bei 13 Euro ist, inklusive Versand und Mehrwertsteuer. Ja. Das sozusagen bei den About You produzierten Masken, bei den Fremdmarkenmasken, die wir einkaufen, ist es halt extrem unterschiedlich. Finns Masken sind die günstigsten, die kosten 93 Cent pro Maske im Einkauf plus Logistik etc. Dann, da verkaufen wir zum Beispiel einen 10er-Pack für 17 Euro. So, das geht aber auch andere Masken wie Armed Angels, die spenden auch noch 2 Euro der Maske. Da kostet dann eine einzelne Maske schon 11 Euro. Ja, wo man eben bei uns für 13 Euro im 5er-Pack bekommt, ist Armed Angels eine Maske. Dafür ist es auch eine andere Qualität. Dafür werden da auch 2 Euro gespendet. Dafür ist auch eine Marke. Also da gibt es keine pauschale Antwort am Ende des Tages.
Arbeitet ihr da mit Otto zusammen?
Nee, nicht bei der Maskengeschichte. Ja.
Dann, welche Rolle spielst du persönlich im Marketing von About You?
Keine relevante Rolle, da bin ich mir wirklich sehr sicher. Ich glaube, wenn man so in der Hamburger Medienbubble ist, mag das vielleicht sein, dass man irgendwie mich wahrnimmt oder so, durch, weiß ich nicht, OMR-Podcasts und irgendwie ab und an mal, weiß ich nicht, Gründerszene und irgendwelchen Medien oder sowas. Aber ich glaube, da muss man auch immer sich klar machen, dass das halt auch wirklich ein Bubble-Thema ist. Ja, also wir sind mittlerweile in 14 Ländern aktiv. Deutschland macht nicht mal mehr 50% unserer Umsätze aus. Und ja, der Großteil unserer Kunden wohnt irgendwo in ländlichen Gebieten und hat gar nichts mit irgendwie Medien und Internet zu tun. Ja, ja, also die werden jetzt ganz bestimmt nicht wegen mir einkaufen, meinetwegen einkaufen. Insofern für den Endkunden spielt es überhaupt keine Rolle. Ich glaube, in der Frage sozusagen, welche Rolle spiele ich als Person im Arbeitgebermarketing, da würde ich sagen, da spielt es zumindest mal eine Rolle. Und das ist in der Regel dann mein Motiv, jetzt mal Butter bei die Fische sozusagen, warum wir oder ich auch dann irgendwie so Podcast und so weiter mache. Erstmal frage ich das natürlich, irgendwo am Ende macht man auch nur Dinge, die man mag, aber da ist der Effekt, also der für uns im Recruiting schon sehr hoch. Also viele Leute, die sich bei uns bewerben, sagen, sie haben sich irgendwo ja irgendwas angehört von mir oder von uns. Also ich bin ja nicht der Einzige, der aus unserem Unternehmen spricht. Und das war auch ein Grund, neben vielen anderen, sich dann bei uns zu bewerben.
Ich muss die Frage zu Otto präzisieren. Da bitte ich zu entschuldigen an Herrn Treuenfels. Die Frage auf Otto zielte nicht auf die Masken ab.
Ah, ja.
Transformation von Otto zu einer Plattform wie ganz hochgegriffen jetzt Amazon. Welche Rolle spielt ihr dabei? Also welche Rolle in der Gesamtstrategie von Otto als Plattform?
Da spielen wir keine Rolle, denke ich. Also wir sind Teil der Plattform in dem Sinne, dass wir ein Marktplatzpartner sind von Otto. Das bedeutet, wenn man bei otto.de was bestellt, kann es gut sein, dass das dann von About You geliefert wird. Was eher selten, aber passiert. Ja, also wir sind einer von, weiß ich nicht, 100 Marktplatzpartnern wahrscheinlich am Ende des Tages. Otto ist übrigens auch Marktplatzpartner von About You. Also auch wir haben ja einen Marktplatz, ein Drittversandgeschäft sozusagen. Das heißt, auch wenn man bei About You bestellt, kann es sein, dass es von Otto geliefert wird. Das heißt, das geht in beide Richtungen. Technisch und in der Umsetzung sozusagen haben wir da keine Rolle. Was wir aber natürlich machen, ist am Ende des Tages uns austauschen mit den Kollegen von otto.de. Das geht in beide Richtungen.
Aktuelle Content-Produktion, ja, schaut schon an, ist die Zeit für Fashion oder nicht? Produktion mit Models und Influencern und größeren Teams sind ja wegen der aktuellen Lage Outdoor nicht möglich oder sowieso schlecht bis nicht möglich. Setzt ihr diese aus? Produziert ihr zu Hause? Was für Strategien habt ihr da auch im Koffer schon gehabt für den Fall, dass die Lockerungen jetzt nicht gekommen werden, wie sie nach und nach jetzt rausstellen? Das war ja auch nicht klar bis vor kurzem. Wie sieht's da aus?
Also tatsächlich haben wir alle unsere Bewegtbildproduktionen und Contentproduktionen abgesagt, bis irgendwie einschließlich, also auf jeden Fall bis einschließlich Mai, auch ein Großteil auch im Juni. Das heißt, da findet nichts statt jetzt. Wir haben glücklicherweise sehr viel Content auf Lager noch, den wir irgendwie schon produziert haben. Das heißt, wir haben momentan keinen Mangel an Content. Wir können auch viel tatsächlich zu Hause bei Leuten produzieren. Wir machen oft jetzt eben selbst produzierten Content, gerade in Social Media. Und die Webseite, da haben wir zum Glück noch genug Content auf Lager. Bei den Masken, genau, im Shop, das ist natürlich auch wichtig. Also normalerweise haben wir im Shop Modelfotos. Momentan, wir sind alle Sachen, die neu reinkommen, werden auf der Büste geschossen, weil wir, also so eine Art Freisteller, weil wir im Fotostudio aktuell keine Model-Shootings machen, bei uns im Produktfotobereich sozusagen. Das heißt, man wird jetzt auf About You, normalerweise konnte man auf die Artikel-Detailseite sehen, oder konnte man immer ein Freisteller- und Modelfoto sehen. Bei den ganzen neuen Incomes sieht man nur noch den Freisteller. Also das ist tatsächlich auch eine explizite Corona-Auswirkung. Bei den Masken war es jetzt so, das wäre natürlich irgendwie doof gewesen, weil so eine Maske, das musst du schon irgendwie mal im Gesicht sehen, um auch die Proportionen abschätzen zu können. Da haben jetzt einfach unsere Fotostudio-Mitarbeiter im Modell gestanden. Das heißt, wenn man jetzt auf unsere Maskenseite geht und sich da die Masken anguckt, dann sind die Modelle alles Fotostudio-Mitarbeiter. Das ist natürlich in Ordnung. Unser Fotostudio ist in Schichten aufgeteilt und das ist sowieso sozusagen eine Schicht gewesen. Die haben es dann in sich geschlossen, sozusagen geschossen.
Kurz an die Community draußen, neue Fragen reinzuschreiben lohnt, glaube ich, nicht mehr, weil in 5 Minuten muss der Herr los. Wie früher die Stars bei Wetten, dass, bei denen der Flieger ging, mitten in der Sendung, muss Tarek dann in den nächsten Call, ins nächste Zoom-Gespräch, ja, 12 Stunden am Tag, Videokonferenz hast du gesagt. Wir arbeiten nochmal, hört sich jetzt ein bisschen lieblos an, abarbeiten, aber wir gehen nochmal die letzten Fragen durch, die gestellt wurden. Sollten Themen mit Corona-Bezug den Großteil des aktuellen Contents ausmachen, wegen Lage, Maske, oder geht der Blick jetzt mittlerweile auf die Normalität?
Nee, also mein persönlicher Eindruck wäre, das wäre nicht klug momentan überwiegend Corona-Bezug. Also außer man ist vielleicht Spiegel Online oder irgendwie sowas. Also jetzt als About You, das, wenn man uns folgt, da fast nichts hat Corona-Bezug. Sondern es ist eigentlich Business as usual mit einer kleinen Anpassung. Man findet weniger Abendkleider, man findet mehr Leisurewear und so. Ne? Aber es ist jetzt sozusagen kein expliziter Corona-Bezug.
Würde ich gerne mal dazwischenhaken. Du hast gesagt, für Juni habt ihr auch die Shootings abgesagt. Wenn ich mir so schaue, wie jetzt die Maßnahmen wieder gelockert werden alles, dann wäre für Juni ja vielleicht sogar wieder was möglich oder für Juli. Fangt ihr jetzt wieder an, neu zu buchen da?
Kann sein. Ich glaube, wir haben nicht so einen mega Druck gerade. Also das werden wir dann entscheiden. Also, ja.
Dann.
Events sind natürlich abgesagt. Genau, also da war jetzt auch gerade ja die Frage nach dem About You Pangea Festival, ist unser Musik-Lifestyle-Festival, ein Wochenende, die Utopia World. Also das ist auch abgesagt, das finde ich persönlich wirklich extrem toll. Ich bin wirklich treu jedem einzelnen About You-Event nach, weil das wirklich geile Events sind auch. Das abgesagt, da wird es wahrscheinlich keine Alternative geben, weil wir da keine Alternative durchführen können. Ich meine, wir sind immer noch, es ist immer noch unklar, was Ende August, da wäre das eigentlich stattgefunden, möglich sein wird. Wenn da irgendwas möglich ist, werden wir auch irgendwas machen. Aber es wird keine adäquate Alternative geben, die an das rankommt, was wir da normalerweise oder letztes Jahr am Wochenende hingestellt haben, was absolut ein absoluter Traum war für diejenigen, die da waren. Es war, man hat sich gefühlt, also wirklich das, was wir da machen wollten, nämlich für ein Wochenende die perfekte Welt, wie sie sein sollte, sozusagen da zu erleben, das hat man, also ich persönlich habe das gespürt und die allermeisten Besucher auch. Also insofern sehr, sehr traurig, dass es nicht mehr stattfindet.
Jetzt mal eine ganz große Frage, ein ganz großes Thema zum Schluss. Bitte eine kurze Antwort, falls möglich ist. Das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit am Ende. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für euch? Nachhaltige Produktion, emissionsarmer Versand. Gibt es weitere Pläne, da noch nachhaltiger zu werden? Bitte schießen Sie los, Herr Müller.
Ja, das ist für uns ein wichtiges Thema. Wir hätten jetzt eigentlich auch schon, wir hätten schon vor ein paar Wochen eigentlich auch eine größere Kommunikation rund um das Thema gemacht. Das ist tatsächlich auch Corona zum Opfer gefallen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass es nicht so ein richtig geiler Zeitpunkt ist, weil wir da schon sehr viel machen. Für uns spielt sich das Ganze sozusagen in 3 Dimensionen ab. Zum ersten, unseren Carbon Footprint zu erfassen und zu reduzieren durch verschiedenste Maßnahmen. Das machen wir jetzt schon seit Jahren, arbeiten wir daran, unseren Carbon Footprint zu reduzieren. Das, was übrig bleibt, wollen wir neutralisieren, indem wir Carbon Positive Initiativen finanziell unterstützen. Und wir haben unser Packaging umgestellt, auch schon vor mittlerweile, glaube ich, 6 Monaten, 9 Monaten. Das ist jetzt voll recycelbares Material. Das sieht man auch daran, wenn man einen About You-Karton bekommt und eine Tüte steht da drauf, I was given a second chance. Irgendwie I was a birthday balloon once oder I was a newspaper once, was halt eben zeigen soll, dass es eben alles 100% recycelbar ist. Das ist schon ganz cool. Also das ist so ein bisschen dieses Thema Carbon, ja, also wir wollen sozusagen CO2-neutral sein und CO2 reduzieren. Das zweite, was wir gerade machen, ist die sogenannte Circular Economy Push. Sorry für das ganze Englisch, ja, komplett auf Englisch in der Firma. Circular Economy, das bedeutet zum einen, wir werden eine neue Kategorie auf About You starten, wo wir Secondhand-Produkte verkaufen, so Richtung August, September. Und dann wollen wir im nächsten Schritt 2021 dafür sorgen, dass wenn man ein Paket retourniert, also egal ob First-Hand- oder Second-Hand-Produkt, kann man seine alten Klamotten reinwerfen. Die begutachten die einmal. Das, was verkaufbar ist, wird verkauft und der Kunde kriegt dann eben einen großen Teil der Verkaufserlöse. Das, was nicht mehr verkaufbar ist, wird halt recycelt. Und so wollen wir dafür sorgen, dass wirklich quasi so eine Art Loop geschlossen wird, ja, und so ein Kreislauf entsteht, eben keine Klamotten mehr weggeworfen werden, sondern eben Klamotten, eben neue Klamotten produzieren oder eben weitergegeben werden an den Nächsten. Und wir wollen Secondhand einkaufen so komfortabel machen wie Firsthand, also Mixed Baskets, Free Shipping, Free Returns.
Wunderbar, jetzt kurz, weil du hast
Termin. Genau, das dritte nur ganz kurz ist, dass wir mittlerweile momentan 15.000 Artikel auf der Plattform haben, die nachhaltig produziert und nachhaltig sind sozusagen. Und da wollen wir einerseits die Produkttransparenz erhöhen, also den Kunden klarer machen, wie nachhaltig ist ein Artikel oder wie nicht nachhaltig ist ein Artikel und warum. Und aufgrund welcher Zertifikate und das bedeuten die etc., also größere Produkttransparenz herstellen über das, was man einkauft. Und wir wollen eben den Anteil der Produkte, die nachhaltig sind, massiv erhöhen, also mindestens verdoppeln in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Und wir wollen diesen Artikel wiederum eine höhere Visibilität geben, also in den Kategorien eher nach oben ranken. Ja, das sind sozusagen die 3 Punkte, CO2-neutral, Secondhand und Sustainable Production.
Wunderbar, danke für diesen Vortrag. Zum Schluss gibt es noch was Visuelles. Ja, die Monsters of Content Marketing Freunde kennen unsere wunderbaren Grafiken zu Monstern, die Kollegen von uns von Legalux entwerfen. Ja, richtig schöne Galerie mittlerweile geworden. Auch zu dir ist uns natürlich was Schönes eingefallen, beziehungsweise bei den Kollegen. Mein Kollege Benjamin Werner hat dich mal als E-Commerce-Batman bezeichnet, wegen der Masken. Das schlägt sich auch in unserer Monsters-Grafik wieder. Wir sagen vielen Dank, Tarek. Verabschieden wir uns mit der Monster-Grafik. Bitte, Kollegen, mal einblenden, Damien.
Wow.
Also ein bisschen was von Batman.
Top. Ein bisschen was von Batman und so ein bisschen Harry Potter da auch, oder? Ist das eine Narbe da?
Ja, ist eine Narbe. Harry Potter-mäßig, aber schmückt, würde ich sagen.
Ja, damit kann ich mich sehr anfreuen. Das ist sehr schmeichelhaft. Vielen Dank dafür. Wunderbar. Danke auch.
Nächste Woche dann
Gast sein durfte.
Was? Ja.
Danke, dass ich Gast sein durfte.
Freuen uns, dass du da warst. War klasse remote. Nächste Woche dann hörbar das Ganze. An alle Gäste und Fragensteller, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja,
tolle Fragen.
Das war informativ und unterhaltsam für euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze nächste Woche auf den gängigen Kanälen wieder anhören. Bis dahin verabschiede ich mich. Bleibt gesund, alle miteinander. Tarek, viel Spaß im Meeting. Tschüss.
Danke sehr. Ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.